Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava für eine Folgenbesprechung der vorletzten Folge von House of the Dragon der zweiten Staffel. Und wir stellen uns die Frage, ist das die bisher beste Folge? Das klären wir jetzt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. House of the Dragon geht zu Ende, zumindest die zweite Staffel. Und da würde ich mal gerne wissen, Marcel, ein lachendes oder ein weinendes Auge?
Ja, also erstmal eine Folge haben wir noch vor uns. Das heißt, ein bisschen Puffer gibt's noch. Aber insofern natürlich ein weinendes Auge, dass es bald vorbei ist. Aber ein lachendes, weil ich die Folge 7 bisher für mich mit Abstand die beste Folge fand. Ich hatte so viel Freude an dieser Folge und ich war so voll mit dabei, auch wenn es keine krassen Drachenkämpfe gab. Aber ich finde, das Warten auf diese Folge in den letzten Folgen hat sich eindeutig gelohnt. Und es gibt sehr viel in der Folge, was mir sehr gut gefallen hat. Wir kommen gleich genauer drauf und mehr ins Detail. Und das hat natürlich viel mit den Drachen zu tun, aber auch nicht nur. Also ich fand die Folge überzeugend und war da so sehr dabei wie ja bisher eigentlich noch gar nicht in der Staffel im Vergleich. Von daher, von mir gibt's heute viel Positives.
Hui. Ja, das finde ich auch, also nicht jetzt fundamental überraschend, aber ich fand auch, dass es eine sehr gute Folge war. Generell hat mir ganz allgemein gesprochen in der Folge sehr gefallen, dass wir endlich mal eine bisschen bösere Seite von Rhaenyra sehen und Rhaenyra auch mal so ein bisschen die Schattenseiten ihrer Seele herauskehrt. Und darauf habe ich sehr lange gewartet und endlich ist es soweit. Und ich muss auch sagen, dass das Finale von der Folge hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich fand es auch eine sehr gute Folge. Ob es jetzt die beste war, ich glaube, da hat mir The Red and the Golden Dragon, also die Folge 4, der Kampf hat mir, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen. Das war bisher von der Staffel zumindest.
Ein Ticken, aber wenn man jetzt irgendwann, können wir ja nach der letzten Folge mal machen, so ein bisschen ranken von den Folgen. Die wäre auf jeden Fall sehr weit mit oben. Da würde ich schon mal beipflichten. Wir starten auch relativ geil. Also es geht ja direkt los nach sozusagen, also wirklich Anschluss von der letzten Folge, wo Rhaenyra losfliegt und gucken will, was ist denn da mit Seerauch los?
Ja, und ich fand's direkt mega. Das erste Bild direkt mega. Einfach diese zwei Drachen und die zwei Personen, die sich da an diesem Strandabschnitt gegenüberstehen, fand ich sofort so ein nices Bild. Also ich war so, das ist auch gut gemacht, dass ich diesmal nicht einsteige mit irgendeinem Dialog oder so, sondern direkt so, zack, Drachen. Und also hat mir richtig gut gefallen. Auch der Dialog zwischen den beiden hat, finde ich, super gut funktioniert. Und ich meine, ich fand es jetzt schon relativ vorhersehbar, dass Alan wahrscheinlich ja sagen wird, ja, ich bin tendenziell Team
Adam.
Da habe ich es wieder falsch schon gemacht.
Sehr gut.
Mamma mia. Adam. Ich merke es mir jetzt für den Rest der Folge, dass Adam, ich habe es mir auch richtig aufgeschrieben, aber jetzt trotzdem falsch gesagt, also ich komme da nicht raus, dass Adam halt Team Rhaenyra sein wird, aber natürlich auch nachvollziehbar, dass Rhaenyra skeptisch ist, weil sie natürlich mit ihm erstmal nichts anfangen kann und gar nicht weiß, okay, wo kommt der her, wer ist das und so weiter, aber die Szene hat mir direkt richtig, richtig gut gefallen. Auch die Drachen dahinter, wie die auch mit den Charakteren interagieren, als Rhaenyra so einen Schritt auf die zumacht, dass die durchaus auch Respekt hat. Und ich weiß, okay, wie sehr kann ich mich nähern und immer so den Blickkontakt sucht, fand ich direkt einen sehr, sehr starken Auftakt.
Ja, fand ich auch. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie sich in der Luft zuerst treffen und dann vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie dieses Autofahrsystem, was wir letzte Folge hatten, so, wenn du auf der Gegenspur kommt dir jemand entgegen und du weißt ja, kenne ich den nicht auf dem Beifahrersitz oder sowas? Also diesen Moment habe ich irgendwie erwartet. Aber ich fand das auch eine sehr gelungene Eröffnung. Und ich finde auch generell cool, dass wir in dieser Folge viel von Drachen sehen und auch viel unterschiedliche Reaktionen von Drachen, weil Seasmoke und C-Rex kennen sich ja, weil Laenor ja vorher auf Seasmoke geritten ist. Das heißt, es gibt so eine gewisse Verbindung zwischen den Drachen schon. Und ich finde, das kommt in der Szene auch so im Subtext rüber, weil die kreischen sich jetzt nicht so an, wie Drachen das auch gerne mal machen, wenn sie nicht so gut aufeinander zu sprechen sind.
Mhm. Das stimmt. Und man merkt so ein bisschen, dass die Drachen, in der Szene geht's noch, aber später auch, dass die so eigenen Charaktere haben. Und das finde ich ganz cool, dass nicht jeder Drache so 0815 ist, nicht jeder Drache wird, sag ich mal, gleich geritten, beziehungsweise den kann man gleich überzeugen. Die sind alle so ein bisschen eigenständig. Das macht für dich viel aus.
Ich habe mich nur gefragt, man könnte ja meinen, dass Rhaenyra vielleicht Hattet ihr das Gefühl, dass sie direkt so ein erkannt hat, dass Adam mit Zelenor verwandt sein könnte?
Weil das hatte ich nicht den Eindruck.
Weil die sehen sich ja schon ein bisschen ähnlich.
Ja.
Und es wäre jetzt ja nicht so, dass also das muss für Rhaenyra ja ein bisschen verwirrend sein. Auch sie sieht jetzt Seasmoke, den Drachen von Laenor, zusammen mit Adam, der ja de facto, was ist er, der
Halbbruder, Stiefbruder?
Nee, weil
ja doch Halbbruder oder nicht?
Ah doch, ja doch, stimmt, Halbbruder,
ja.
Halbbruder ist, stimmt, ja. Der hätte man schon erwarten können, dass Rhaenyra sagt, Moment. Und vielleicht auch sich generell fragt, was mit Laenor jetzt ist, da Seasmoke sich einen neuen Reiter geholt hat, könnte dann auch noch in der Szene mitspielen tatsächlich. Ob sie sich fragt, ist Laenor vielleicht jetzt in Exil gestorben oder sowas, dass Seasmoke sich einen neuen Reiter gesucht hat? Könnte da alles unter der Oberfläche spielen. So.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, Rhaenyra hat gerade einfach ganz andere Probleme und ist da relativ fokussiert und einfach happy, dass das, was sie sich ja erhofft, nämlich, dass es quasi neue Reiter gibt, dass das offenbar möglich ist und jetzt zufällig sozusagen im Fall von Seasmoke eingetreten ist. Also ich glaube, dass das gerade einfach die Prio 1 ist. Und klar fragt sie sich, wo der herkommt, aber ich glaube in erster Linie, also mit dem Hintergrund, ist der auf meiner Seite. Also klar, das kann sein, dass das alles im Hintergrund spielt und vielleicht kommen diese Gedanken auch später nochmal ausführlicher. Dieses, okay. Aber ich glaube, jetzt gerade sind einfach andere Dinge, die da Priorität haben. Und deswegen fragt sie auch erstmal nach anderen Dingen, logischerweise.
Obwohl sie ja sogar auch fragt, wie die Herkunft ist, ne? Wer war Vater, Mutter? Und da finde ich es auch spannend, dass Adam Corliss, sag ich mal, als Vater da verheimlicht.
Ja. Weil vielleicht weiß Adam auch nicht, wie viel Corliss davon schon preisgegeben hat gegenüber dem Hof.
Ich schätze, dass der davon ausgeht, dass Corliss davon nichts preisgegeben hat.
Genau, ja. Das habe ich nämlich da auch so interpretiert.
Aber ich glaube auch da, dass Rhaenyra nicht fragt, weil sie wissen will, hey, bist du der Sohn von Corliss, sondern sie fragt, weil sie wissen will, warum kannst du diesen Drachen reiten?
Ja.
Also ich glaube, die Priorität ist auch da wieder die andere, nämlich die kriegsstrategische und weniger die, okay, wo kommst du jetzt eigentlich her und wer ist dein Vater und wer bist du? Es ist einfach nur, okay, wenn du das kannst, inwiefern hängst du mit Targaryens zusammen? Weil dann kann ich ja entsprechend Leute suchen, die einen ähnlichen Stammbaum haben. Und dann klappt es mit denen vielleicht auch.
Aber ist auch durchaus interessant, dass später Corliss eigentlich eine ähnliche Frage stellt, ne? Weil Corliss ist auch überrascht davon, dass Adam einen Drachen reiten kann. Und geht da ein bisschen darauf ein, dass er vielleicht die Herkunft der Mutter nicht so genau hinterfragt hat.
Das ist ja die Diskussion, die wir auch schon mal hatten. Ist das jetzt irgendwie valyrisches Blut einfach? Haben die Velaryons das auch so ein bisschen drin? Oder steckt da irgendwo doch so ein bisschen Targaryen in der Blutlinie?
Wo wir ja auch schon letzte Woche drüber geredet haben, dass auch wahrscheinlich in Corliss Stammbaum irgendwo schon Targaryen-Blut drin sein wird. Aber das ist ja alles so. Naja.
Ja, ist alles möglich. Aber ich fand es gut, dass sie es zumindest da wieder aufgegriffen haben, weil wir das ja letztes Mal schon besprochen hatten. Und dann kommt zumindest nochmal die Szene, wo eben gesagt wird, naja, ich weiß nicht so genau, wo eure Mama herkommt. Also, dass es halt eben nicht über Corliss Seite kommt, wo wir letztes Mal auch meinten, das würde ja eigentlich wenig Sinn machen oder weniger Sinn machen. Sondern, dass es halt wahrscheinlich doch über die Mutter kommt, über die man halt wenig weiß. Vermutlich.
Vermutlich, das ist das Ding.
Vermutlich,
das wird nicht geklärt. Aber ist ja auch schön, dass das so ein bisschen spannend bleibt. Rhaenyra schöpft Hoffnung. Und wir springen nach Königsmund. Nee, ich hatte einfach zwei Wörter ein bisschen gemischt. Kurz. Ja. Königsmund, eine der wenigen Szenen mit Alicent. Und dem großen Großmeister Orville, heißt er, glaube ich. Ist eigentlich, finde ich, keine große spannende Szene. Alicent merkt einfach, dass sie nichts mehr am Hof hat, dass sie komplett alleine ist und
Es ist so gesehen eine spannende Szene, weil, also zum einen klärt sich, was wir letzte Folge uns gefragt haben, ob sie wirklich einen Schnitt bekommen hat. Sie hat einen Schnitt bekommen,
ja.
Aber es scheint nicht dramatisch zu sein. Also das ist relativ schnell abgehakt. Aber es bringt auch ein Thema ins Spiel, was dann später aufgegriffen wird bei ihrem Campingtrip, nämlich Reinheit und Sauberkeit.
Das ist richtig, genau.
Weil sie sagt ja so, der Hof hier ist alles dreckig und du siehst eine Ratte. Und man verbindet es mittlerweile sehr stark mit Larry Strong, dass wenn eine Ratte ist und sie fühlt sich halt einfach von allen Seiten eingekesselt und uns ausspioniert. Deswegen dieses Thema von ihr ist da schon etabliert, ganz, ganz gekonnt, finde ich.
Kann ich nur zustimmen. Ich habe mir aus der Szene auch nur den Satz aufgeschrieben, nothing is clean here, ja, weil der für mich auch so sinnbildlich war für die ganze Situation, in der sie sich halt befindet. Und sie fragte dann den Sir, ich habe mir hinten später den Namen aufgeschrieben, Rickard oder so, wie heißt der nochmal?
Rickard, ja.
Rickard, genau, dass nur er sie halt begleiten soll, also ja, möchte ein bisschen Nature Detox.
Ja. Ja, eher so ein bisschen, das stimmt, ja. Und wo ich mir denke, für den Sir Rickard Thorn oder so heißt er, glaube ich, wirklich der beschissenste Auftrag, den man bekommen kann als Wache, oder? Das heißt ja so wirklich, okay, ich kann eigentlich zu 99% nur irgendwelche Dinge falsch machen und ist ja super schwer, alleine jetzt irgendwie eine Königin zu beschützen.
Ja, also, ja, wie das halt oft so ist, ne? Die Reichen und Mächtigen schmieden irgendwie einen Plan und du als Lakai bist im Endeffekt der Gelackmeierte. Und ist aber auch wieder eine Parallele zu Rhaenyra. Ne? Das, weil Rhaenyra ist ja auch schon mal auf einen Campingtrip gegangen, wo sie so ein Wildschwein erlegt hat mit Kristen Cole. Und es ist wiederkehrendes Thema von Alicent in dieser Staffel, dass sie die Sachen macht, die Rhaenyra in der ersten Staffel gemacht hat.
Ja.
Also finde ich schon clever, durchaus eingefädelt alles.
Ich finde auf jeden Fall die nächste Szene, ich glaube, wir können weitergehen, finde ich auch wieder, oder fand ich sehr nice inszeniert. Also wir sehen da halt Lord Larys und ich glaube, das war der Lannister, oder?
Nee.
Ist das richtig?
Lord Jasper heißt er.
Jasper Wild, der Meister des Rechts.
Ah, der Meister des Rechts war es. Okay, dann habe ich die da miteinander verwechselt. Jedenfalls fand ich das super cool inszeniert, wie die oben auf dieser Brüstung quasi dieses Gespräch haben. Und man sieht im Hintergrund halt Aemond da rumlaufen und so Sachen sagen. Und ne, man sieht ihn dann teilweise so zwischen den beiden durch. Das fand ich auch von der Inszenierung her richtig nice. Und auch inhaltlich interessant, weil der ja eben gehört hat, ja, okay, da gibt's irgendwie scheinbar einen Fremden, also einen neuen Reiter und so weiter. Und es geht so ein bisschen darum, okay, soll man das jetzt überhaupt Aemond sagen? Und wenn ja, wer soll es ihm sagen? Sind jetzt auch nicht die positivsten Nachrichten erstmal. Und was ich da spannend fand, und da würde ich auch gerne mit euch ein bisschen drüber ins Gespräch kommen, vielleicht sagt ihr auch gleich noch was zu den Sachen davor, aber Lord Larys sagt ja, naja, vielleicht ist das eine Nachricht, die gar nicht unbedingt an den König herangetragen werden sollte. Also die sich vielleicht eher so im Wind verlieren sollte. Da habe ich mich dann natürlich direkt gefragt, warum? Also was ist sein Mehrwert davon, wenn man diese Information nicht weitergibt? Und mein erster Take darauf war jetzt, dass er eigentlich möchte, dass Aemond vielleicht die Gegenseite unterschätzt, weil er möchte ja eigentlich, dass Aegon wieder erstarkt. Und deswegen war mein Gedanke, dass er wahrscheinlich damit möchte, dass Aemond einfach nicht die volle Kraft der Gegenseite richtig einschätzen kann und dann halt Fehler macht. Wie auch immer die dann gelagert sind, aber einfach, weil er die Gesamtsituation nicht richtig einschätzt, übermütig wird oder ne, oder dann halt vielleicht auch in Kampf fliegt selber, den er dann verliert, sodass Aegon wieder an der Macht ist. Das war jetzt so mein Gedanke, aber da würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so interpretiert habt.
Ja, ich auf jeden Fall schon.
Ich auch. Also, aber auch im Wesentlichen im Zusammenhang halt mit der letzten Szene der Folge, wo Aemond eigentlich genau das macht, was da, weil hätte er diese Information zu dem Zeitpunkt schon gehabt, wäre er vielleicht da nicht so rücksichtslos und einfach losgeflogen. Aber ich finde, man kann die Szene halt auch so interpretieren, dass die Quelle, woher diese Info kommt, schon recht fraglich ist. Also diese Meister der Spione, die müssen ja durchaus hinterfragen, woher die Informationen kommen. Und das macht Larys ja da. Und ich finde, diese Kette an, wie diese Information zu Lord Jasper gekommen ist, ist durchaus fraglich. Und man könnte das auch so interpretieren, dass ein Meister der Spione sagt, ja, das mag alles schön und gut sein, aber aus meiner professionellen Sicht kann man dieser Information nicht vertrauen. Da sind 7 Kettenglieder und Hörensagen, das könnte alles sein. Und ich, also hätte man nur diese Szene alleine, finde ich, wäre das 50-50, was auch eine Szene so gut macht. Aber mit der Szene am Ende finde ich auch die Interpretation, dass der Larys Strong so ein bisschen Aemond untergraben will, finde ich auch ein bisschen plausibler.
Ich finde auch, aber ich finde auch während der Szene untermauert das ein bisschen die Art und Weise, wie Lord Larys das sagt. Weil ich finde, es wirkt weniger wie ein Abwägen, ob die Information jetzt wirklich genug Tragweite hat. Weil dann würde er es vielleicht wirklich abwägen und wirklich überlegen, na, ne, also dann könnte er das ja auch offen kommunizieren und sagen, ja, wäre eine interessante Information, aber das würde ich jetzt so in der Form noch nicht weitergeben. Aber es wirkt schon sehr kalkuliert, finde ich.
Ich finde bei Larys da immer wieder cool, und das zieht sich ja durch den Charakter, wie er auch nie konkret sagt, was er denkt oder was man tun sollte. Er sagt ja nicht, nee, mit den ganzen Quellen mach das mal nicht oder ich werde das so nicht durchgeben. Der sagt immer, nö, weiß ich nicht, das ist eher sowas, was sollte man dem Wind überlassen, dieses Geflüster. Also der macht immer nur so, Ja, ich weiß nicht. Also keine konkreten Anweisungen, immer nur so, dass die anderen Leute das selber, sag ich mal, sich richtig erdenken sollen. Und das kann er wirklich verdammt gut. Das finde ich stark.
Was ich aus der Szene auch mitgenommen habe, was ich dann tatsächlich später in der Folge auch nochmal Thema wird, ich habe das Gefühl, dass außerhalb des Roten Bergfrieds, also außerhalb des inneren Schlosses von Königsmund, ist die Informationslage von Larry Strong nicht besonders gut.
Das habe ich auch später noch notiert, ja.
Ja, und das ist ja de facto ein großer Punkt später.
Ja.
Und könnte vielleicht auch darauf hindeuten, was wir halt schon, was Allison schon angesprochen hat, und dass er halt innerhalb von diesem Roten Bergfried super eine Informationslage hat, vielleicht durch seine Special Walk-Fähigkeiten, who knows, aber dass er nicht dieses starke Spionennetzwerk hat, wie zum Beispiel eine Miseria oder sowas.
Mhm. Oder dass das jetzt auch, das ist vielleicht so ein bisschen metaphorisch, die ganzen, zwar laufen jetzt die ganzen Ratten rum, aber die Rattenfänger sind ja tot, die waren, könnte man ja auch gut, sag ich mal, als spionisches Netz nutzen, dass er, sag ich mal, vielleicht gar nicht mehr so der Meister der Flüsterer ist, wie er war. Ich weiß nicht, inwiefern der zum Teil auch auf die gebaut hatte, aber insgesamt muss man ja sagen, und das ist, was du gerade schon anteaserst, er weiß ja später von fast nichts mehr. Oder er weiß wieder sehr viel und lässt das, ne?
Ja, das ist Theorie diese Ambivalenz wieder.
Ja, das ist schwer zu sagen. Das war. Ich habe noch eine Sache noch, du hast ja eben noch angesprochen, wie Aemond da die Königsgarde verhört. Das finde ich auch nochmal schön, weil das auch nochmal so ein Revenge-Moment ist, weil das sind die, die den ja unter anderem auch in dem Bordell aufgegriffen haben, wo der mit Aegon besoffen rumgelaufen ist, also die den mit gedemütigt haben. Und jetzt reißt er den auch so schön dann die Mäntel ab, schickt die zur Mauer. Finde ich eine coole Sache.
Und es unterstützt auch nochmal zusätzlich, wie Aemond quasi die, also untergräbt, was Aegon etabliert hat. Also Aegon als König hat diese Königswachen aufgestellt, Aemond verbannt die jetzt. Aus einem Grund, den man machen kann, den man aber auch hinterfragen kann. Also war es jetzt wirklich deren Schuld, dass das so eskaliert ist? Die haben sicherlich nicht geholfen. Und sicherlich ist das suboptimal gelaufen. Man könnte aber fragen, ob das zu drakonisch ist, die Strafe. Andererseits, es ist schon gut zu argumentieren, dass man die dafür verbannt, weil die ja wirklich eigentlich dafür da sind, die Königsfamilie zu beschützen. Und das haben sie wirklich versaut.
In dem ein Zeichen setzen ist ja auch was.
Ja.
Und ich hoffe ja irgendwie, dass die vielleicht ja auf dem Weg zur Mauer auf die Starks treffen, die gerade nach Süden ziehen oder sowas. Also, dass man die nochmal sieht, das wäre nicht schön. Ich bezweifle es aber. Ich glaube, die sind aus der Welt.
Ja, ich bezweifle es
auch. Ich meine, das habe ich bei Miseria auch
gedacht. Die zu wenig Rolle gespielt haben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, finde ich, merkt man jetzt, wie ihr schon gesagt habt, auch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Stolpersteine, die Rhaenyra sich vielleicht auch selber stellt oder ein paar Dinge, die da auch nicht so ganz rund laufen vielleicht, weil man sieht erst das Council, das eben jetzt so diese neue Lage besprechen möchte. Ja, wir haben einen neuen Drachenreiter, aber der ist halt überhaupt nicht aus entsprechendem Hause und so weiter und das kann ja gar nicht angehen. Und dann heißt es noch, ja, wir warten jetzt, bis Rhaenyra da ist, um das zu besprechen. Dann heißt es, ja, Rhaenyra kommt aber nicht. Und was macht die? Die bespricht das Ganze zwar, aber exklusiv mit Miseria. Da dachte ich mir auch, naja, das ist eigentlich von ihr jetzt auch nicht der allercleverste Schachzug, in der Situation den Council einfach quasi im Stich zu lassen, die ja eh schon tendenziell ein bisschen unsicher sind. Und das jetzt nur mit ihr zu besprechen, also auch nicht so der smarteste Move von ihr, finde ich.
Ja, es ist so die Ankerperson, ne? Miseria ist jetzt die, auf die komplett baut. Und neben dem Rat ist ja vor allem Jace der vor allem, sag ich mal, außen vor gelassen wird. Und das war ja in der letzten oder vorletzten Folge auch schon angeteasert, wo da der Plan ausgeheckt wurde und der nichts wusste. Und ja, das weckt natürlich Misstrauen, das stimmt.
Ja, ich finde auch, das ist aus politischer Perspektive ist das durchaus nicht clever, was Rhaenyra da macht. Weil sie braucht ihren schwarzen Rat eigentlich. Ist auch interessant, dass, weil Corlys hätte ja theoretisch die Macht zu sprechen für Rhaenyra, solange sie nicht da ist. Mhm. Aber Corlys macht da einfach direkt dicht, weil er wahrscheinlich auch noch verarbeiten muss. Weiß er da schon, dass es Adam ist?
Nee, aber er bekommt, also es wird gesagt, es ist jemand aus deinem Haus. Und ja, du siehst an diesem Blick eigentlich, dass er alles weiß. Ja.
Das ist ja schon eine krasse Info, wenn dein Haus auf einmal einen Drachenreiter hat. Dann bist du ja erstmal so, wait a second, was hast du gerade gesagt?
Ja. Ich liebe den Darsteller auch von Corlys. Ich muss auch sagen, Corlys einfach sieht so unfassbar cool aus. Also ich finde optisch einfach der coolste Charakter, auch wenn das schon wehtut, weil ich Daemon und so auch mega cool finde oder Rhaenyra. Aber ich finde immer, wenn du da Corlys siehst, einfach so ein paar Gesichtszüge, ein bisschen Mimik, der sieht fantastischer Dude.
Ja, ich finde dieses Charisma in Kombination mit den Ambitionen, die er hegt immer, das macht der Schauspieler schon ganz fantastisch. Und zeigt sich auch direkt wieder in der nächsten Szene, wo er nämlich dann auf seinen Bastardsohn trifft, ja, auf Adam. Und,
ja.
Und tatsächlich...
Vielleicht ja. nur ganz kurz, was ich nämlich in der Szene davor noch wichtig finde, ist, dass da halt wirklich die Entscheidung gefällt wird. Ich habe mir noch das Zitat aufgeschrieben, let us raise an army of bastards.
Ach so,
ja. Also das ist wirklich der, vielleicht wichtig für den Rest der Folge, weil da wirklich eben diese Entscheidung gefällt wird zwischen Miseria und Rhaenyra,
ja.
Nämlich nicht im Council, sondern zwischen den beiden. Okay, wir verfolgen jetzt diesen Plan und es hat funktioniert mit dem einen und jetzt suchen wir einfach nach weiteren Bastarden quasi. Um eben unsere Drachen noch unter den Mann zu bekommen. Finde ich nur gar noch kurz wichtig einzuwerfen für später. Aber
vollkommen richtig. Ich finde ein bisschen komisch, wie viele Bastarde Miseria anscheinend kennt. Also das fand ich ein bisschen, aber okay.
Ja, wobei, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Nachricht eher so verbreitet wird und dann halt sich viele berufen.
Nee, aber sie sagt es sagen, doch. Ja, sie sagt, ich kenne irgendwie 5 Score oder sowas, sagt sie. Und das sind halt irgendwie 60, 70 oder so.
5 Score, ja.
Ich glaube schon, ja. Also habe ich jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, aber sie sagt irgendwie, I know 5 Scores.
Ja, sie sagt, das stimmt, ja.
Aber wir sehen ja auch in Staffel 1 irgendwann, wo die, war das Staffel 1? Irgendwann suchen die Aegon und dann sind die ja auch in irgendeinem Freudenhaus,
ja, ja.
Wo so Kämpfe sind. Stimmt. Und da siehst du so einen kleinen Jungen mit blonden Haaren.
Oh.
Und es gibt ja insgesamt super, also das ist ja gang und gäbe. Und gerade Miseria ist ja eine, die das am besten mitbekommt.
Jetzt habe ich gerade überlegt, wir sehen ja irgendwann in einem Bordell so eine silberhaarige Tänzerin, wo man auch zuerst dachte, so, welche Targaryen ist die, dann wird gar nicht mehr angesprochen. Ob das vielleicht das Mädel ist, was später mit Hugh the Hammer hinter dem Stein hockt?
Möglich.
Who knows?
Möglich ist es.
Einfach, ja, wer weiß.
Ja. Ich fand aber insgesamt auch nochmal cool, dieses, wie Rhaenyra da, nämlich genau die Szene, die du meintest jetzt, in diesen Schriften weitersuchen will. Also die will sich da ja, weiter stimmt. irgendwie... an dieses geschichtliche Stützen und das Durchwühlen und gucken, wo kann das mit zusammenhängen. Und Miseria ist einfach viel näher an der Praxis dran. Das, also mir gefällt da auch so, sag ich mal, die kommen ja aus unterschiedlichen Welten. Und das ist ja wieder großer Punkt mit einfaches Volk und Hochgeborene, was ja auch nochmal viel in der Folge zur Sprache kommt.
Und es baut den Konflikt zwischen Jace und Rhaenyra auf, ne? Der später
ja,
tatsächlich
das auch noch.
Zu tragen kommt. Weil es wirklich Jays Legitimation untergräbt, was sie da machen, tatsächlich. Wie er es ja auch selbst realisiert später.
Adam und Corlys, du wolltest aber nur noch mal sagen, dass du die Szene cool fandst.
Ja, ich fand die Szene cool und ich frag mich, hab mich so ein bisschen gefragt, weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Adam Corlys Bestätigung will und in dem Moment auch bekommt von ihm, ne? Aber das dennoch sehr distanziert ist, also sehr... Ist jetzt nicht im Moment so, wie ich bin so stolz auf dich, Sohn, sondern eher so, gut gemacht, mach weiter gute Sachen
ja, genau.
Und vielleicht rede ich mit ich dir mal 5 Sätze. Das war so der Vibe, der dabei rüberkam. So.
Ich hatte aber das Gefühl, für Corlys war das so eins, weiter hätte der nicht loben können. Also eigentlich war
ich
das schon das höchste
Lob, was er so machen konnte. Ich habe das Gefühl, dass er seinen Bruder lieber mag, Adam. Also bei Adam bin ich mir, bei Adam und Corlys habe ich nicht so... Das Gefühl, ich habe bei Adam und Corlys das Gefühl, die sind distanziert. Bei Alan und Corlys habe ich das Gefühl, dass Corlys Alan sehr gern hat, aber Alan Corlys nicht so wirklich. Also das so
ein bisschen, ja, das stimmt.
Und auch später, wenn dann der Sea and Salt-Satz fällt von Alan, habe ich das Gefühl, das hat Corlys noch eher gefallen, als dass ja. der andere einen Drachen reitet. Weil das eher halt sein Leben ist, die See und die Seefahrt und dass er sich aktiv dafür entscheidet.
Ist richtig, ich fand es dennoch... Also wie er den unterbricht und sagt, ja, hast hier meine Bestätigung oder meine Erlaubnis und gut gemacht. Das ist schon, dafür, dass das ein Bastardsohn von ihm ist, ist das schon ein sehr hohes Lob. Also er hätte ja auch weggehen können, er hätte überhaupt nicht mit dem reden können. Das war schon, fand ich gut.
Und Corlys muss ja auch wirklich sein, der ist ja immer noch in einer Situation, wo er sehr viele Familienmitglieder verloren hat. Und jetzt also sind da offensichtlich 2, die es wert sind, quasi beachtet zu werden und die seinem Wertegefühl da etwas hinzufügen, das ist schon für ihn, glaube ich, ein wichtiger Punkt gerade. Also.
Apropos Wert beachtet zu werden, das wird nämlich seit kurzem auch Oscar von Damon.
Der kleine Oscar. Also ich sag ja, ich finde die Folge einfach stark, weil auch das ist wieder eine kleine Folge an Szenen, die mir ausgesprochen gut gefallen hat. Eben, wie du sagst, der junge Oscar Tully, der jetzt eben entsprechend an der Macht auf einmal ist, wo sein War es sein Vater, sein Großvater? Ich weiß es
nicht. Ich glaube, es war sein Großvater, ne?
Ich glaube, sein Großvater.
Sein Großvater, ne? Ja. Grandsire habe ich auch im Kopf. Gestorben ist, ist er eben quasi der direkte Nachfolger, der Erbe. Und hat jetzt quasi, ja, die Macht über die Riverlands und ist natürlich auf einmal für Daemon interessant. Und das weiß er selber auch. Und ich finde es sehr schön, wie sich das so allmählich ausspielt. Wie Daemon erst noch, also wie immer der Meinung ist, er wäre halt in der Hochposition. Und immer noch, er weiß jetzt, okay, ich muss jetzt zwar mit ihm reden, aber ich bin natürlich der Starke hier und der muss schon machen, was ich denke, was richtig ist. Und ich zeige dem Jungen jetzt mal, wo es lang geht. Und das entwickelt sich dann in der Szene sehr schön. Das wird sehr schön umgedreht, was mir ausgesprochen gut gefallen hat, muss ich sagen.
Du musst deinen letzten Satz leider nochmal wiederholen.
Zumindest für uns.
Ja, weil wir gerade
nichts mehr gehört haben. Nein, ich meinte nur, das dreht er dann im Laufe der Szene sehr schön um, dieses Machtverhältnis. Und wie das inszeniert wurde, hat mir richtig gut gefallen. Also auch mit so, auch von dem Oscar Tully, der scheint nicht auf dem Kopf gefallen zu sein, ganz im Gegenteil.
Ja.
Scheint ein sehr helles Köpfchen zu sein, weil er das auch seine Position, finde ich, richtig gut ausspielt, um eben auch akzeptiert zu werden. Und er sagt ja auch vorher zu Daemon, hey, ich bin jetzt zwar an sich hier der Lord, aber davon muss ich auch erstmal die ganzen anderen überzeugen, weil ich bin halt, wie du selber sagst, ein kleiner Junge quasi. Und das macht er dann aber wirklich hervorragend. Also
ja, der hat gefühlt die ganze politische Finesse, die Daemon und auch teilweise Rhaenyra fehlt. Der weiß genau, in welchem Setting er wem die Stirn bieten muss, um so quasi in eine starke Position zu kommen. Und dass Daemon, man merkt ja selbst in der Situation, dass Daemon auch nicht so begeistert ist von dem, was passiert, aber schon versteht, was abgeht. Und es hätte ja theoretisch vorher zwischen den beiden ausgeklüngelt werden können, dass das so abgespielt wird. Aber man hat nicht das Gefühl, man hat das Gefühl, dass der Oscar den da schon so ein bisschen überrumpelt. Ja. Und da merkt man halt, dass der kleine Oscar schon sehr politisch denkt, sehr clever ist in seiner Präsentation. All das, was Daemon halt nie berücksichtigt, weil er einfach nur einen Fuck gibt und einfach macht, was er will.
Ja, der hat mich so ein bisschen, das ist ja auch so ein Power-Charakter, ne? Dafür, dass das ein junges Kind eigentlich noch ist, hat er es so richtig hinter dem, auf dem
Faustdick
hinter den Ohren hat der Oscar, ist es, genau. Hat mich ein bisschen erinnert an die Mormont von den Bäreninseln, also die kleine, ich weiß nicht mehr, wie die mit Lady Mormont einfach, die wir auf jeden Fall am Ende von Game of Thrones kennenlernen. Die ist nämlich auch, finde ich, einfach so eine junge Darstellerin auch, oder hier ein junger Darsteller, der auch das richtige Geld spielt, das muss man auch sagen.
Was ich auch immer interessant finde, immer wenn man irgendwie mit da bestimmten Häusern oder Völkern zu tun hat, die irgendwie eben ihre Seite wählen sollen, dann ist es oft gar nicht, dass sie zwischen Aegon und Rhaenyra entscheiden, so direkt, sondern dass die sagen, wir haben Viserys die Treue geschworen. Und Viserys hat zuletzt, oder war immer für Rhaenyra als Erbin. Und deswegen sind wir Team Rhaenyra. Was ich dann immer ganz spannend finde, weil die eigentlich gar nicht sagen, okay, wir schätzen Rhaenyra mehr, sondern einfach, weil die sagen, wir haben Viserys geschätzt und er wollte eigentlich bis zuletzt Rhaenyra. Und das kommt uns auch alles ein bisschen spanisch vor, dass in der letzten Sekunde sich auf einmal die Meinung geändert hat. Und ich habe das Gefühl, dass die häufig deswegen Team Rhaenyra sind.
Ja, sogar die Flusslande sind ja auch, sage ich mal, so sehr traditionsbewusst. Und ich finde dieses ganze Setting, wo wir dann sind, das ist ja auch wieder an diesem Wehrholzbaum, also auch wieder sehr alte Tradition. Das spiegelt das, finde ich, auch nochmal ganz gut wider.
Ich habe kurz gedacht, man hat in der letzten Folge ja gesehen, dass Caraxes da in dem Setting chillt. Also irgendwann. Ich habe kurz gedacht, sehen wir jetzt vielleicht, wie Caraxes da irgendwie einen Flusslande-Lord wegsnackt oder sowas. Aber das kam dann nicht. Aber wurde ja noch genug weggesnackt von Drachen in der Folge. Also ich wurde dafür entschädigt.
Ja. Und ich fand auch nochmal ganz schön diesen kleinen Konflikt, den man auch vorher öfter mit hatte, mit was ist Daemon jetzt? Ist der König? Ist der Königin Gemahl oder ist er Prinz? Und wie das auch von mehreren Leuten so unterschiedlich angespielt wird.
Ja.
Und gerade von Oscar Tully dann auch.
Ja, das haben sie schön aufgebaut. Das quasi das ihm nochmal hilft, seine Stärke zu zeigen, dass er halt ihn nicht König nennt, sondern nur König Gemahl. Und
irgendwann sogar nur Prinz.
Ja, oh ja, ja, das war. Huiuiui.
Ja.
Da meinte er auch genau, watch your tone, boy, oder so. Da sagt er da auch. Aber der lässt nicht locker. Und wie gesagt, kehrt es ja dann sogar so weit um, dass er dann quasi Daemon ja fast schon den Befehl gibt, dass er jetzt eben den Blackwood umbringen muss, um zu zeigen, dass er eben da quasi seine Taten bereut, sozusagen.
Aber da muss ich ja ein bisschen sagen, ne? Also zum einen finde ich interessant, wie das inszeniert ist, weil du gefühlt nur Daemon ins Gesicht guckst dabei und Daemon so in seiner eigenen Welt ist dabei gefühlt. Und gefühlt hätte da jeder hocken können, der hätte jedem den Kopf abgeschlagen. Also, aber zum anderen stellt es natürlich auch ein bisschen die Frage, die Blackwoods sind ja ein großes Haus. Und jetzt ist ein Dude da aufgetaucht und der kommt enthauptet zurück. Das ist natürlich wieder der Kern für einen Konflikt, der da entstehen könnte. Andererseits, mit den anderen Riverlords da vor Ort ist das natürlich das kleinere Übel, was man wählt. Aber so richtig, ein richtiges Verfahren war das auch nicht. So, der Tully sagt einfach so, wisst ihr was, der hat Scheiße gebaut, hau dir mal den Kopf ab, Prinz. Und dann machen wir das gemacht und dann sagst du auch so, ja, ist das jetzt die Gewaltentrennung, die man haben will?
Naja. Aber der streitet das ja gar nicht ab.
Ja, ja.
Also, das ist ja relativ klar hier.
Ja, und wie du eben meintest, es war halt genau das Richtige in dem Moment für den Oscar Tully, um alle anderen auf seine Seite zu kriegen. Ja,
stimmt, das stimmt.
Weil die halt auch alle der Meinung waren, hey, das war komplett drüber, was die da veranstaltet haben. Und das können wir eben nicht einfach so vergessen und jetzt so stehen lassen. Und er macht es eigentlich dann genau richtig, um den Rest zu vereinen hinter sich.
Ja, stimmt. Und Damon ist tatsächlich das erste Mal, finde ich jetzt auch, nach seinen ganzen Visionen, ist er nicht mehr so der absolute Ich-scheiß-auf-alles-und-hau-drauf-Typ, sondern der ist wirklich das, was man auch sieht in diesen ganzen Kameraeinstellungen, wo das, sag ich mal, nur auf sein Gesicht gezeigt wird, da siehst du, dass der einfach irgendwie eine Veränderung durchgemacht hat. Das finde ich ziemlich cool. Und er gesteht sogar irgendwann einen Fehler ein. Und das ist jetzt auch nicht gerade Damon-Style vorher.
Das stimmt. Auch wenn wir ihn dann nochmal in einer kleinen Traumsequenz sehen. Aber nur in einer kleinen.
Ja, aber ich habe auch gedacht, als man dann Viserys gesehen hat, he's tripping again. Es
geht wieder los.
Aber die war ja wirklich nur kurz und im Prinzip wurde da wieder dasselbe aufgegriffen, ne? Mit wie schwer wiegt die Krone, liegt ein Fluch auf der Krone, willst du überhaupt diese Krone tragen? Also eigentlich eine Fortsetzung dieser Fragestellung, ob Damon überhaupt diese Krone immer noch will oder dieses Ziel verfolgen sollte, im Grunde genommen.
Und ist auch cool, dass es dann Viserys ist, wie er komplett zerfallen ist und so weiter und das halt so zeigt, wie ihn das krass fertig gemacht hat, während Damon aussieht immer noch wie frisch aus seinen 30ern rausgekommen, so.
Und ich finde, da sieht man auch zum ersten Mal, dass Damon so ein bisschen dran zweifelt. Oder zumindest ist mal ein bisschen durchdenkt, ob die Krone denn vielleicht auch ein paar Nachteile haben könnte.
Ich meine, dass er eigentlich sich schon häufiger hätte denken müssen in seinem
Leben.
Aber naja, gut.
Hätte.
Naja, gut.
Man sieht übrigens, obwohl wir in Hachenhall sind, sehen wir keinmal Alice Strom. Strom. Egal.
Rivers,
ja.
Das ist Zweifel immer den englischen Namen.
Ja.
Ja. Dann kommen wir zu unserem Patienten, ne?
Ja.
Der seine ersten wackeligen Schritte wieder macht.
Immerhin.
Eine sehr schmerzhafte Reha, würde ich sagen.
Genau. Mit der Hilfe von Master Orwell und Larry Strong, was natürlich auch wieder sehr, Larry Strong stützt den Krankenkönig, ist natürlich wieder sehr bildgewaltig gesagt aus der Phase. Ich musste ja ein bisschen da denken, so der Master Orwell ist ja in der unmöglichen Position. Ne? Der hat ja so viele politische Kräfte, die an ihm zerren und die ihm sagen, ja, heil Aegon, heil mich. Also mach es möglichst schnell, mach es möglichst langsam. Also der ist nicht, ich beneide ihn nicht um seine Position da.
Nee, ist kein angenehmer Job. Er ist doch in sehr vielen Szenen drin, aber hat an sich halt auch sehr wenig zu sagen halt, ne? Also, ja, ist schon wichtig in seiner Rolle, aber ja, Mitspracherecht hat er jetzt eher wenig. Also er sagt dann zwischendurch mal so, was so seine Einschätzung ist und dann sagen die anderen halt, was er aber jetzt bitte damit tun soll.
So. Ja, aber er ist so eine, finde ich, moralisch neutrale Instanz oft. Und das finde ich schon cool.
Das stimmt.
Das merkt man. Er hat ja auch irgendwann Alicent so ein bisschen beraten und so. Das,
Er ist ja auch einer in den Büchern von den Quellen, tatsächlich. Also nicht selber, sondern er ist eine Primärquelle, auf die sich eine andere Quelle beruft, de facto. Also es ist kompliziert in den Büchern. Aber ich glaube, Master Mankin beruft sich auf Master Orwells Tagebuch.
Ah, das kann sein.
Ja, irgendwie so ist das. Also, es war vielleicht verdreht, aber ich glaube, es war irgendwie so.
Aber da fand ich auch wieder, also so den Abschluss vor allen Dingen interessant, nämlich dass das eben gepusht wird durch Lord Larys, der ihm halt sagt, hey, ne, der muss sich bewegen, guck, dass der jetzt in ein paar Stunden wieder auf die Beine kommt, weil der halt wirklich will, dass Aegon offensichtlich regeneriert, weil er weiß, das ist so sein Standbein.
Ja, und die Zeit rennt ja weg und er braucht ja sozusagen Aegon.
Sein Standbein.
Ja, ja, ja. Ich hab's registriert. Das
war, okay, das war, sorry, sorry. Okay. Hast du den aufgeschrieben oder kam der?
Nee, das kam gerade spontan.
Von alleine.
Ja, schön. Hätte man noch den Klumpfuß von Laris einbauen können. Aber.
Ja, ja.
Aber gut, wir kommen noch einmal zu den Valerians, wenn ich das hier richtig notiert habe. Und zwar zu der anderen Kombi aus Corlys und einem der Halbbrüder.
Welcher ist es,
Marcel? Genau. Alan, natürlich.
Sehr korrekt.
Ja, und da fällt dieser Satz Salt and Sea. Und ich finde, das ist schon ein sehr starkes Indiz darauf, dass das quasi so der, eventuell der, na, also der Erbe von Corlys werden könnte, weil er genau diesen Satz von Baylor vorher gehört hat und so darauf reagiert hat. Also da wird schon viel angedeutet, finde ich.
Ja, ich finde, hast du so ansonsten noch eben schon eigentlich gut zusammengefasst. Also das ist, glaube ich, auch der Kern, worum es bei der Szene geht.
Und dass Schiffe bereitgestellt werden sollen für eine kleine Sondermission, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
In der Tat.
Und jetzt kommen wir zu einer Szene, die ich, glaube ich, am goofigsten fand in der Folge.
Dieses Laufen? Bisschen,
ja. Ja, dieses Gucken. Also du redest von Rainer, ja. Die, ja. Die
einfach Tore verlässt.
Einfach geht.
Ja. Naja, also erstmal, ja. Also dass sie losziehen, macht ja Sinn, weil die sollen ja nach Penthouse reisen.
Ja, das macht
also
Sinn.
So weit, so gut. Genau. Aber ich weiß, was du meinst. Dann schaut sie sich nach hinten um, guckt, wartet, bis sich die Tore schließen und los. Ab in die Hügel.
Ja. Und ja. Auch die Begleiter halt. Ne? Also die haben jetzt ja nicht so viel, auf das sie aufpassen müssen. Aber da würde man ja schon mal hinterfragen, so, einmal das Mädel, was wir hier zum Hafen bringen sollen, die, guck mal, die rennt weg. Also, ich fand das schon ein bisschen goofy, wie sie sich da abgesetzt hat. Aber gut.
Ja, muss ich dir zustimmen.
Ja. Ich fand's auch komisch, als würde sie so direkt wissen, wo sie hinlaufen muss. So, ja. Da sind so zig Hügel und es wäre so, ja klar, das ist halt der eine Hügel hier vorne rechts. Weil das kann ja auch irgendwie 8 Kilometer weit entfernt sein irgendwo, oder? Also ich meine,
ich glaube, dieser Brandfleck war halt so der Indiz, so hier, der Drache scheint nicht weit weg zu sein.
Ja, ich glaube, sie rennt da einfach zu der Stelle, wo die vorher schon mal da lang gegangen ist und erinnert sich dran, ach, das war hier vorne rechts. Aber
ja, gut, okay. Ja, das kann sein. Ja,
ganz sicher bin ich mir nicht. Aber jetzt bin ich mir auf jeden Fall umso sicherer, dass es wahrscheinlich ums Schiebstil weiterhin gehen wird.
Ja.
Und dass Nettles wahrscheinlich keine Rolle spielen wird.
Ich befürchte auch, ja.
Aber das ist dann so.
So. Ja, das hat aber Konsequenzen, ne? Und ich sehe schon wieder den Blogpost von George R. R. Martin vor meinen Augen. So kleine Sachen haben riesen Konsequenzen. Und er hat recht. Also das.
Ja, aber man muss schon ein bisschen kürzen.
Das wird schon der Butterfly-Effekt. Da könnte schon eintreten. Aber gut.
Wir sind im Königswald. Beim Camping.
Ja, wie gesagt. Detox, da ist ja eigentlich, die Szene ist ja auch relativ kurz. Also man sieht im Prinzip Alicent, die halt da jetzt ein Lager aufgeschlagen hat mit dem Sir Rickard, der auch fragt, ja, wie sieht's denn aus? Wann gehen wir denn jetzt wieder zurück? Und sie sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals wieder zurück will. Und der denkt wahrscheinlich auch, boy.
Come on.
Ja. Ja, der tut einem wirklich ein bisschen leid, aber ja.
Ja, vor allem auch, wenn man sich, stellt mal vor, es wäre einfach nur irgendein Freund und du gehst mit dem campen, du machst so Essen und der Dude kommt zurück von whatever und so, ja, ich geh jetzt schlafen. Okay. Bisschen reden oder so.
Ich hab hier gerade auch frisch was zu essen gemacht, genau. Und so. Also ich war gerade 3 Stunden jagen. Ja. Und ich finde auch, Alison wirkt so leicht melodramatisch in der Szene.
Ja, durchaus.
Ich hätte also so ein bisschen, vielleicht kehre ich auch niemals wieder. Und, so.
Und, der, und die Königswache nur.
Ich finde, da können wir eigentlich auch die zweite Szene oder die letzte Szene mit ihr noch anschließen, wo sie kurz und knapp gesagt baden geht.
Ach, das habe ich schon gar nicht mehr notiert.
Ja.
Aber da fand ich zumindest kurz, hatte ich zumindest, weil ich kenne ja die Storyline, wie gesagt, nicht, dachte ich kurz, wird es jetzt hier so ein Suicide-Mission?
Ja.
Ist die so down?
Dachte ich aber auch.
Und es war auch kurz so inszeniert, dass man es denken konnte, wie sie mit diesem weißen Kleid ins Wasser geht, war ich mir kurz nicht ganz sicher.
Und sich reinwäscht, so ein bisschen.
Ja,
um quasi. Wieder von dieser, wir hatten ja eben die Szene mit der Ratte, dass alles dreckig ist. Ich glaube, darauf spielt das so ein bisschen an. Und ein Mini-Detail, sie hat nicht mehr dieses knallgrüne Kleid an, sondern so ein bisschen bläulicheres Kleid. das, ich weiß nicht, Marcel, sorry, dir gebe ich deshalb extra die Info. Es gab ja auf jeden Fall diese sehr prägnante und coole Szene, wie sie in der ersten Staffel in diesem knallgrünen Kleid reingeht und sagt, okay, wir sind jetzt Team Grün, wir sind die Hohenturms. Und jetzt wendet die sich ein bisschen davon ab, ist wieder so ein bisschen bläulicher und blau war auch immer so die Kleidfarbe, die die hatte, als sie mit Rhaenyra, mit der Jungen rumhing.
Ah.
Das finde ich auch nochmal so eine coole Entwicklung. Kleines Mini-Detail.
Und wir haben sie auch schon sehr oft baden sehen, ne? Also es ist, das...
Ja, stimmt.
Stimmt, ja,
also
stimmt.
Vielleicht auch so ein bisschen Kontrast Wasser-Feuer. So, weil, also wir haben ja jetzt da diesen See, wo sie sich im Wasser tümmelt. Und dann, wenige Szenen später, haben wir eine Höhle, die komplett am Brennen ist. Ist schon...
Stimmt, ja. Ja, ist schon
kontrastreich. Wo sich das Feuer in Rhaenyras Augen spiegelt. Treibt Alicent im See. Es ist schon, also...
Ja.
Die Bildsprache ist da. Na, da wüsste ich doch, was ich in meiner Deutschklausur im Abitur schreiben würde.
Metapher?
Die Sprache ist da.
Vielleicht noch eine Alliteration irgendwo?
Ja. Siehst du schon im roten Schiff daneben so, wo denn?
nee, ist kein grammatikalisch deutscher Satz.
Gut.
Ach ja.
Drachenstein.
Ja, wir kommen zu der Szene, die auch, die du, glaube ich, eben schon mal angeteasert hattest, Niklas. Weswegen wieder ne, diese Entscheidung, eben diese Bastarde jetzt zu suchen, so auch noch mehr Tragweite bekommt. Weil Jace eben offensichtlich natürlich klar ist, dass seine Herkunft vielleicht auch nicht ganz reinblütig ist. Dass da aber offenbar zum ersten Mal offen kommuniziert wird. Also er im Prinzip dann auch seiner Mutter gegenüber einfach sagt, hey, ich bin kein Vollidiot. Mir ist schon auch aufgefallen, dass ich keine weißen Haare habe. Oder silberne, ich weiß nicht, es sind eher so silberne, oder? Ja, silberweiß. Und das Einzige, was mich abhebt von anderen, ist halt, dass ich ein Drachenreiter bin.
Ja.
Und wenn du die jetzt alle herholst, dann verliere ich damit im Prinzip dieses Alleinstellungsmerkmal und damit eventuell eben auch mein Recht, also mein Recht darauf, der rechtmäßige Erbe zu sein. Was auch total nachvollziehbar ist, finde ich.
Und auch politisch ein wichtiger Faktor. Also, ich meine, Glaubwürdigkeit und der Propaganda-Effekt davon, dass halt nur Targaryens, echte Targaryens einen Drachen haben dürfen, ist halt schon ein massiver Punkt, der jetzt quasi der akuten Taktik geopfert wird, dass man mehr Drachen hat. Das ist halt interessant, dass dieses große politische Alleinstellungsmerkmal von den Targaryens hier jetzt einer akuten Situation geopfert wird und das halt massive Auswirkungen haben kann für die Ansicht der Targaryens in der Bevölkerung.
Obwohl es auch so ein bisschen zwiegespalten von ihm ist, finde ich. Er beschwert sich einerseits, er sagt sogar Mischlinge heißt es in Deutsch, hat mich irgendwie an irgendwelche Muggelsachen oder Schlammblüter erinnert. Also dass die, sage ich mal, jetzt auch scheinbar Drachenreiter sein dürfen und er selber ist ja eigentlich auch ein Bastard. Also das ist, finde ich, ja auch so.
Ja,
aber
das ist ja klassische Projektion. Das ist ja, wenn du selber damit haderst,
ja,
dann ist eine ähnliche Person, die mit dem ähnlichen Problem hadert, für dich ein Dorn im Auge, weil sich deine Situation in der Situation von einem anderen spiegelt.
Ja, es ist dennoch für Außenstehende etwas fragwürdig.
Ja, das ist richtig. Und andererseits ist es nämlich auch so, es ist ja so, dass, ich weiß nicht, ob es in der Show so ist, aber in den Büchern gibt es auch Targaryens, die dunkle Haare haben. Also das ist halt dann wieder dieses Äußerlichkeiten und Machtsymbole sind so wichtig in dieser Welt und halt auch generell bei Herrschern, dass es da auch vielleicht gar nicht darauf ankommt, ob du jetzt ein Bastard bist oder nicht.
Achso. Aber er sieht schon, ich habe noch mal ein Bild rausgesucht, kannst du vielleicht dann hier einblenden. Der Harvin Kraft, also sein Vater und er, die sehen sich mittlerweile so verdammt ähnlich. Also die haben jetzt beide auch diese lockigen Haare, diese langen Haare, also da sind die schauspielerisch jetzt sich sehr, sehr nah gekommen, finde ich.
Tatsächlich habe ich, das habe ich bei einem Meme gesehen, dass der Jace tatsächlich so aussieht, wie Jon Snow im Buch beschrieben ist. Weil der ist ein bisschen, also das mit diesen lockigen, ich meine, hat Kit Harington auch, aber dieses noch ein bisschen feiner geschnitten vom Gesicht her und so. Und irgendwie ist es ja auch eine ähnliche Situation, ne? Targaryen Bastard und so weiter.
In der Tat.
Das stimmt, also,
ja.
Aber ich finde, er ist optisch auch jetzt nicht so weit weg von Jon Snow.
Ja.
Also von Kit Harington quasi. Also die sind sich schon vom Typ her ziemlich ähnlich. Nur er ist halt einfach ein bisschen jünger, würde ich mal sagen. Würde ich mal vermuten. Mhm.
Wir haben den Auftrag von Mysyria. so habe ich es mal genannt, die Sonne.
Ja, jetzt haben wir im Prinzip ja so eine Kette an Dingen, die geschehen. Also ne, diese Nachricht, die wird losgeschickt, finde ich auch ganz cool inszeniert. Mhm. Man sieht so, wie diese Nachricht quasi wandert über diese verschiedenen Spitze, bekommt dadurch wieder mit, wie gut Mysterio halt verknüpft ist, ne? Also wie gut dieses Netzwerk funktioniert. Und die Nachricht erreicht eben die entsprechend wichtigen Stellen. Was ich da auch sehr schön fand in der Bar, weil der gute Ulf, der gute Ulf ja immer richtig getönt hat, ne? Ja. Dass er ja irgendwie ein Bastardbruder ist von Viserys und Daemon, glaube ich, ne? So war es, meine ich. Und ja, jetzt natürlich beim Wort genommen wird und gesagt wird, so, Ulf, jetzt deine Chance, jetzt komm, Ulf, du machst das. Fand ich ziemlich herrlich, wie der ganze Pub ihn dann abfeiert und er sich so ein bisschen unwohl fühlt und dann auch nicht mehr so ganz sicher ist. So, ah ja, ja, ich habe meinen Maul ganz schön weit aufgerissen, aber jetzt muss ich eigentlich auch durchziehen. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ein kleiner Gegensatz zu dem, wie dann Hugh quasi damit umgeht. Hugh heißt er, ne? Mhm. Genau.
Ja, aber ich finde es auch herrlich, weil also Ulf, der Schauspieler, ist eigentlich auch so ein Comedy-Typ. Und ich finde, das merkt man so nach und nach jetzt.
Ja, das stimmt.
Sowohl jetzt in dieser Szene, als auch dann irgendwann später nochmal, wo er da rumliegt. Und ich finde das irgendwie ein bisschen, ich finde das amüsant, ich finde den cool.
Der ist tatsächlich ein bisschen Comic Relief.
Ja, das heißt, er wird ja auch Ulf, entweder der Weiße oder Ulf der Säufer genannt, also ja, der gute Ulf.
Aber finde ich nicht schlecht, also mal so einen Charakter einzubringen, so, der so ein bisschen Kontrast bringt, weil so einen Charakter gibt es sonst, finde ich, in der Welt bisher eigentlich nicht wirklich. Und von daher finde ich das eigentlich ganz interessant. Solange das nur der eine ist, finde ich das voll okay. Es wird ja dadurch... Ja, es gibt ein bisschen Klamauk hier und da, aber ich finde es voll im Rahmen. Also.
Ja, ich finde es auch im Rahmen.
Bin mal gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Mhm. Ob der weiter so Comic Relief bleibt, oder?
Ja, aber ja, in der Tat nicht so, also ein sehr viel amüsanterer Typ als der gute Hugh oder auch Hugo, wie ich ihn immer wieder gerne nenne.
Und ich muss sagen, was mich überrascht hat, dass wir offscreen anscheinend den Tod seiner Tochter verbuchen müssen.
Finde ich auch krass.
Und ich habe gedacht, für den Charakter ist das ja ein Riesenmoment, der Tod von seiner Tochter. Hätte nicht gedacht, dass wir das nicht sehen. Also.
Ja.
Und es schadet vielleicht auch ein bisschen dem Hit. Seinem emotionalen. Hat funktioniert, aber hätte vielleicht noch stärker sein können.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Szene sogar gedreht haben.
Dass sie den
Cut vielleicht zu die nachher, genau, dass sie vielleicht dem Cut zum Opfer gefallen ist, weil die Folgen sonst teilweise zu lang geworden wären, zu ausschweifend, dass sie dann gesagt haben, ja, ist das für ihn wichtig, aber ich glaube, den Story Arc kriegen wir auch ohnehin und sich dann mehr auf die Hauptstorylines quasi fokussiert haben.
Halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Das kann das.
Aber du hast recht, man hätte da mehr Emotionen rauskitzeln können. Weil ich fand es auch, also für mich war das so, uff, okay, die ist tot, fertig und dieser. Klar, man merkt, dass sie irgendwie traurig sind oder sowas, aber es war jetzt nicht so der emotionale Oberpunch, der es hätte sein können.
Aber da kam für mich jetzt zum ersten Mal klar heraus, weil mir war das ja nicht so klar. Ihr wusstet wahrscheinlich schon, worauf es mit ihm hinausläuft. Aber ihr meintet ja schon bei der ersten Folge, den kann man sich mal merken, den Boy. Ja. Das weiß ich nämlich noch. Und jetzt wusste ich auch, deshalb. Da haben wir doch tatsächlich einen potenziellen Drachenreiter am Start. Das war mir bis dahin nicht klar, muss ich sagen. Da dachte ich mir immer, ja, der wird irgendwie eine Rolle spielen, aber ich wusste nicht so genau, in welche Richtung das Ganze geht.
Aber was auch für uns neu ist, das ist nämlich nicht im Buch, ist, dass er der Sohn ist wahrscheinlich von Sarah Targaryen. Also der Tochter von Jaehaerys, die ihm am meisten Probleme gemacht hat und im Endeffekt als Prostituierte in einem Bordell gelandet ist. Und dann tatsächlich dort ihr eigenes kleines Empire aufgebaut hat, quasi so. Mhm. In Essos, das ist, glaube ich, in Büchern, ne? Ich glaube schon, also es ist nicht in Westeros. In Lys oder sowas.
Ich glaube, Lys ist immer die Stadt.
Ja. Und hier spricht er halt an, dass er in einem Freudenhaus aufgewachsen ist und dass er sich für seine Mutter geschämt hat. Mhm. Das fand ich auch hart. Und ich finde, das hat es ganz gut verkauft, dass man halt, dass er es nie erzählt hat und so weiter, wo er herkommt. Aber jetzt ist dieser Moment da, wo er seine Herkunft nutzen kann für etwas. Und deswegen, also und diesen ganzen Background hast du im Buch nicht. Also und du hast im, und du hast im Buch auch nicht seine Family. Also
nee,
das,
auch keine
Tochter. Der hat schon mehr Fundament. Das war das, was ich irgendwann meinte. So, dass, ja, das ist interessant, ein anderer Ansatz bei dem.
Ja. Ich finde es aber auch gut, dass man das bekommt, weil dadurch sieht man ja auch, wie nah er dann quasi dran ist. Ne? Weil er ist ja dann einfach der Cousin von Viserys und Daemon, wenn ich es richtig verstanden habe.
Oh, das ist immer schwer. Kann sein.
Ja, nee, weil ich meine, er meint ja, dass Sarah die Schwester ist.
Nee, er ist der Onkel. Also der Halbonkel quasi. Nee, der Onkel tatsächlich. Weil,
der Onkel?
Ja, weil der Vater von Daemon und Viserys ist Baelon. Und Sarah ist die Schwester von Baelon.
Ja, also Cousin.
Nee.
Doch. Wenn der Vater Balon ist, dann ist Sarah die Tante.
Ah, doch.
Und dann
ist Hugh
der Cousin.
Ja, du hast recht.
Doch. Okay. Ich bin ausgestiegen.
Aber das heißt, aber was ich eigentlich sagen wollte, der ist auf jeden Fall in der Blutlinie sehr nah dran. Also der hat Targaryen drin. Mhm. Und da bekommt man schon so ein bisschen, finde ich, den Hinweis, bei dem könnte auch mehr Potenzial sein, auf jeden Fall, was diesen Versuch angeht. Da wird das schon so ein bisschen eingeläutet quasi, finde ich.
Das stimmt.
Jetzt muss man aber eine Sache, finde ich, kritisieren. Und zwar finde ich auch keinen kleinen Kritikpunkt. Also zum einen, es hat ja diesen Anschein, dass sie alle dann aus King's Landing da aufbrechen.
Ja.
Und wir wissen, dass die Tore zu sind. Und die haben ja Spymaster in der City. Und die sollten ja spätestens nach dem Aufruhr mal ein bisschen checken, was so in der Bevölkerung abgeht. Und dass sie dann einfach so unbeschwert zu der Küste gehen können und mit einem Ruderboot gefühlt nach Drachenstein drüber rudern, ist schon ein Fast-Stretch.
Also, man muss schon vorher sagen, dass die da hinrudern konnten, würde ich noch sagen, okay, aber dann werden diese ganzen Infos da ja gedroppt und Mundpropaganda bereitet sich aus. Und dass Larys Kraft nichts davon mitbekommt, finde ich. Also, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, Larys Kraft macht hier als Meister der Flüsterer einen katastrophalen Job. Beziehungsweise arbeitet nicht. Ich weiß nicht, ob der Urlaub hat. Also,
ja, man kann argumentieren, ignoriert er es.
Das wäre aber
das ist halt so ein massiver Punkt. Der müsste halt wissen, wenn der das ignoriert und das kommt raus, dass, also Aemond wird ja fuchsteufelswild sein. Wenn er rausfindet, dass da 60 Targaryen-Bastarde mal fröhlich irgendwie die Bucht runtergelatscht sind und mit Ruderbooten weggerudert und Larys hat keine Ahnung, was abgeht, während ganz Flea Bottom schreit Dragonlord.
Genau. Ist das halt schon
wirklich, also ein Debakel für dich als Spymaster. Und dann, der hat ja sowieso nicht so ein gutes Standing. Das ist schon sehr risky dann.
Ja, es ist auch aus seiner politischen Sicht heraus risky, nicht nur, was er dafür für eine Strafe von Aemond bekommen würde, sondern also, er muss ja auch schon ein bisschen aufpassen, dass Team Schwarz nicht zu mächtig wird, oder?
Ja.
Er ist ja immer noch ganz klar im Team Grün. Und wenn jetzt auf einmal Team Schwarz den Krieg gewinnen würde, dann stünde er ja auch nicht so unbedingt gut da. Klar, jetzt kann man hoffen, dass er sich wieder irgendwie da rausredet. Aber erstmal wäre seine Position da, seine Verhandlungsbasis wäre erstmal nicht die beste. Und wenn er das jetzt alles weiß, dann würde er da schon gerade ein hohes Risiko eingehen, dass das halt irgendwann so passiert.
Das denke ich auch. Also ich glaube, der macht wirklich gerade einen schlechten Job. Oder er ist irgendwie abgelenkt mit der ganzen Eigengeschichte, dem fehlenden Spione. Oder Mysteria hat vielleicht auch sehr guten Einfluss auf die Königsmundwelt und hat da die vielleicht ein bisschen blockiert. Ich weiß es nicht genau.
Vielleicht ist er auch gerade
kleine Sache. Sorry, ja, Niklas. Kleine Sache noch, die da auch so ein bisschen mit reinspielt, was auch so ein bisschen goofy ist. Die eine Person, ja, die halt da quasi das geheime Gerücht verbreitet, ja, läuft dann in so einem auffällig roten Hoodie rum mit der Kapuze oben drauf. Es funktioniert, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen wieder, oh, jemand hat die Kapuze über den Kopf. Die ist aber, weiß nicht, also was macht die Person denn jetzt? Die hat irgendwas Geheimes vor. Aber auch wieder so ein bisschen
cooler das, Shot.
Ja, war jetzt nicht so.
Aber ich glaube, da wird in dem Moment einfach so ein bisschen das Bild zuerst gesehen. Und dass halt jedem sofort klar ist, okay, das ist die Person, die sehen wir jetzt da, dann ist die da wieder. Aber ich sehe den Punkt. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der Larys gerade vielleicht auch einfach ein bisschen übermütig geworden ist. Ich meine, seine ganzen Sachen haben so gut funktioniert, ne? Der ist jetzt ja wirklich ordentlich aufgestiegen innerhalb kürzester Zeit. Und war jetzt sogar so dreist quasi noch den Aemond zu belabern, dass er seine Hand wird. Und der wirkt gerade ein bisschen, ja, ich finde halt ein bisschen übermütig.
Das finde ich gar nicht schlecht.
Vielleicht denkt der gerade, er hat das gar nicht mehr nötig mit dem ganzen Fußvolk da, weil er ist jetzt in den oberen Kreisen und schert sich nicht mehr so darum, was unten im Volk passiert. Sondern verfolgt halt seine eigenen Ziele in diesen hohen Kreisen und ist deswegen davon quasi abgelenkt.
Weißt du, wozu das auch passt? Denn mir ist in dieser Folge aufgefallen, hat er ein bisschen mehr Bling-Bling und ein bisschen krassere Kleidung?
Ah, ich war mir auch nicht sicher, aber es wirkte ja, mit Ringen und so. Ich hatte auch das Gefühl.
Auf der Szene mit Lord Jasper auf der Mauer. Aus irgendeinem Grund kam der und ich dachte, der hat aber ein feine Kleidung heute an.
Der wirkt nicht mehr so heruntergekommen.
Vielleicht ist der so ein bisschen abgehoben.
Aber hatte der nicht auch schon häufiger immer so recht pompöse Kleider an? Also Ringe und so, das kann sein, dass der da ein bisschen mehr hatte, aber auch wo der bei Alicent im Zimmer mit ist, eigentlich hatte oder war das
runtergekommen? Ich habe den dezenter im Hinterkopf.
Es kann gut sein.
Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also ich habe es gesehen und dachte so, der ist aber fein angezogen diesmal. Vielleicht ist er ein bisschen abgehoben.
Der hat ja auch das ganze Gold von Haus Kraft. Strong hat er ja auch rübergeholt nach Königsmund.
Und dass er auch manchmal zu so komischen Aktionen neigt, was so Geheimniskrämerei angeht. Erinnert ihr euch noch in der ersten Staffel, wie der den Skarabäus auf die Mörder gepackt hat? Und wobei der Skarabäus sein Zeichen war? Am Stock?
Wo in Harrenhal das Feuer ausgebrochen ist.
Wo du auch so denkst, so, ja gut, vielleicht bist du doch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Um das mal wieder, diesen Spruch mal wieder zu bringen. Gut, aber ja.
Die Truppe kommt auf jeden Fall an. Auf Drachenstein.
Und was ich da cool fand, dass man mal die, also wenn ich das richtig gesehen habe, sind das ja die Drachenhüter, richtig?
Ja.
Die dann genau. Nämlich zum ersten Mal wirklich mal ein, also sprechen dürfen quasi. Oder die man zum ersten Mal so richtig in Aktion sieht und zwar in großem Widerspruch mit Rhaenyra. Und da merkt man eben nochmal, was quasi deren Verknüpfung ist und dass für die eben die Drachen einfach auch was Heiliges sind. Und das gerade so ein bisschen verschandelt wird in ihren Augen. Und deswegen sagen die auch, das machen wir nicht mit. Was ich auch krass finde, das heißt, dieses ganze Ritualisierte und ja, daran merkt man eben auch wieder, was du eben schon meintest, Niklas, ne? Dass so dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses die Targaryens, die, und da hängt ganz viel dran und ganz viel Kultur und Geschichte und das wird gerade alles mit Füßen getreten, einfach aufgrund der akuten Situation sozusagen. Was natürlich auch für Rhaenyra vielleicht auch nachteilig sein kann langfristig, weil ich glaube, dass so diese ganze Tradition und Kultur, auch dieser Drachenhüter, schon nicht ganz irrelevant ist. Für die Targaryens. Und die wenden sich jetzt offenbar, zumindest für den Moment, erstmal von ihr ab. Oder sind mit ihrem Plan überhaupt nicht einverstanden.
Und die sagen noch, das fand ich irgendwie krass, die Drachen sind der letzte Zauber Valyrias in dieser traurigen Welt. Also irgendwie, das für die mittlerweile, sag ich mal, wahrscheinlich seit das Valyrische Reich zerstört wurde, sind die einfach nur noch so eine dahinsiechende Truppe und waren wahrscheinlich einmal so ein riesen, krasser Riesenorden. Einfach irgendwie auch schade. Weil ich, also du hast ja auch mal erzählt, du würdest gerne mehr von denen erfahren. Also irgendwie ein Spin-off von denen. Hast du das nicht mal gesagt? Vielleicht war das gar nicht in der Folge und du hast das so irgendwann mal erwähnt.
Also was ich auf jeden Fall, was ich in der letzten Folge gesagt habe, was ich super cool finde, ist, als da diese Sache mit dem Drachenglasdagger kam, wo der sich den Hals durchgeschnitten hat, während er verbrannt ist.
Ja, stimmt.
Damals, und der Sea Smoke da nicht geclaimed werden konnte. Du, das weckt halt einfach Fragen. Und du willst wissen, wie dieser religiöse Orden anscheinend, für diesen Drachen halt die Götter, und die haben ihre eigenen Riten, ihre eigenen Traditionen und sprechen ja auch nur hochvalyrisch. Und das ist halt etwas, was auch über die Bücher hinausgeht übrigens. Die gibt's in den Büchern, aber die haben nicht so viel Futter irgendwie. Und jetzt hast du halt wirklich das Gefühl, das ist ein eigener Kult, der da etwas Zentrales gerade verliert und deswegen auch eine eindeutige Position bezieht. Und ich meine, in Game of Thrones gibt es keine Drachenhüter mehr. Es gibt auch de facto keine Drachen mehr. Also es spiegelt schon sehr schön dieses das letzte Magische in einer traurigen Welt. Denn die stehen halt quasi für diese alte Welt voller Zauber und voller Magie. Und deswegen sind die pissed.
Plädoyer abgeschlossen.
Ja, was ich mir danach aber auch wieder dachte, wenn Rhaenyra da so in die Menge geht, also eigentlich natürlich gut gemacht im Sinne von, ne, hier, sie.
Ich weiß genau, was.
Bleibt halt nicht.
Bitte? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, aber ja.
Ja, also sie bleibt halt nicht auf Abstand, sondern geht halt in die Menge. Aber schon so oft bei dieser Staffel dachte ich mir, wenn da einmal eine Seite klugen Attentat planen würde, das hätte schon so oft funktioniert. Also schon so oft hätte Rhaenyra oder Alicent oder vielleicht sogar Aegon, wobei der eher noch weniger, der hat sich eher so in seinem Palast aufgehalten, aber schon so oft hätten da Leute gemeuchelt werden können. Ich meine, da kommen jetzt so 20 random, oder vielleicht sogar noch mehr, aber es wirken so wie 20, 30 Leute, random Leute aus King's Landing, also klar nicht random. Ich verstehe das schon, Die Nachricht wurde ja spezifisch verbreitet, aber dass sich unter die irgendwie einer mischt, der halt sagt, hey, ich nutze jetzt einfach diese Chance.
Oder Larys, der einen da drunter mischt. Das hätte ja, das wäre nämlich ein cleverer Schachzug gewesen vielleicht.
Genau. Und das bleibt halt alles so ungenutzt, aber.
Oder noch schlimmer, okay,
also,
dass die tatsächlich jemanden haben, der targaryisches Blut hat, der aber eigentlich geheim.
Genau, auf der grün ist. Grün ist.
Ja. Das ist ja so eine große Gefahr, die.
Ja.
Was keinmal angesprochen wird von Team Schwarz quasi, weil die. Die Sache ist, in den Büchern sind die meisten, also diese ganze Szenerie aus King's Landing, dieses mit den Ruderbooten und so, gibt's in den Büchern nicht, weil die meisten von diesen Bastardkindern halt in Dragonstone sind und auf den Dörfern auf der Insel, halt da, wo die Targaryens ihren Sitz jahrzehntelang hatten oder Jahrhunderte zu dem Zeitpunkt. Und da hast du halt das Gefühl, okay, die wissen genau, wer das alles ist und so. Und das ist alles auf Dragonstone. Die haben eine sehr gute Kontrolle drüber. Generell ist das da alles so ein bisschen gefühlt organisierter in dem Buch. Also nicht dieses, geht mal alle mit 40 Leuten in den Raum und guckt, ob ihr überlebt. Ja. Aber das, die Gefahr ist ja da eigentlich schon riesig, dass du, wenn du da deine random Leute aus King's Landing holst, was ja der Hotspot von Team Grün ist. Also,
ja, ist auf jeden Fall diskutabel, ja.
Aber ich glaube, deshalb ist Rhaenyra halt auch so offen und ehrlich und geht mit denen nah ran, einfach um die auch zu sagen, also um die zu überzeugen, dass die die Richtige und die Gute ist.
Ich meine, vielleicht hat Miseria die Hardcore gescannt. Also vielleicht, also im Sinne von, die da in dem Raum stehen, die wurden schon sehr quasi von Miserias Spionen irgendwie durchsucht oder geprüft.
Das kann natürlich sein, dass man das im Vorhinein quasi nicht sieht,
ja,
und die vorher alle einmal abgefangen wurden, alle einmal durchgecheckt und dann quasi, das kann sein, ja. Das wird zumindest ein bisschen mehr erklären, warum sie da so verhältnismäßig, es wirkt halt so ein bisschen leichtgläubig, da reingeht. Ich finde die Ansprache, die sie dann hält, ist gut, ja, also dass sie halt nochmal klar macht, hey, das ist eine einmalige Gelegenheit, aber es gibt natürlich auch Risiken und Konsequenzen und so weiter. Das quasi so ein bisschen einzuläuten, das finde ich passt dann. Aber ja, aber ich finde, das ist, wenn man sich das so vor Augen führt, dass Miseria das vielleicht vorher geregelt hat, dass das ein bisschen sicherer gemacht wurde, dann passt es besser.
Ja. Bevor die in den Raum gehen, sagt Rhaenyra noch, mögen die Götter mit euch sein. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass die in dieser Folge etwas religiöser geworden ist. Weil so ein paar Mal irgendwie das Thema Götter wichtiger worden.
Sie spricht Schicksal an.
Schicksal auch. Auch nochmal hier Lied von Eis und Feuer kam irgendwo nochmal im Gespräch mit Jace, glaube ich, so ein bisschen auf. Also insgesamt habe ich das Gefühl,
und die... Und welche Götter meinst du überhaupt? Die sieben? Nee, die Targaryens haben die sieben nicht.
Nee, oder auch
die... Götter?
Oder auch die Drachen. Also irgendwie auf jeden Fall... Drachen. Also ich glaube, als sie sagt, mögen die Götter mit euch sein, meint sie einfach, ja, auch an wen ihr auch immer ihr glaubt.
Ja,
I don't care. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass sie dennoch dieses Religiöse irgendwie ein bisschen mehr mitnimmt mittlerweile.
Und das auch als Rechtfertigung nimmt, um Sachen zu tun, die gegen den Strich gehen bei
anderen. Stimmt. Leuten. Die Götter haben sie uns geschickt und der andere Typ nur, ey, nein, du hast sie gerufen.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, ja. Es geht auf jeden Fall, damit wir ein bisschen vorankommen, um die bronzene Furie Vermithor. Zweitgrößter Drache, direkt nach Vaga. Und da ganz kurz, der Titel auch der Folge ist Die Rote Saat. Und das ist sozusagen, erinnert mich auch ein bisschen an die Rote Hochzeit. Und Saat ist ja sozusagen die ganzen Samen, also die Drachensamen, die jetzt gesät werden in der schönen Höhle da.
Ja. Ich hab überlegt, ob jetzt Rhaenyra anfängt zu singen. Weil wir hatten in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, habe ich gedacht, oder es gab ja die Theorie, dass vielleicht jeder Song ein Drache ist oder sowas. Deswegen war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt einfach nur, hey, Vermithor, komm mal ran hier auf einen Zentimeter. Und dann kommt er direkt.
Der Drachenorden fehlt ja auch.
Ja.
Der das vielleicht hätte
genau,
das gemacht.
Aber deshalb, deshalb bin ich bei Niklas. Ja. Fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich auch dachte, Moment mal, jetzt sind die ja alle nicht da. Das heißt, dieses ganze Ritual wird nicht ausgeführt. Wie macht sie das jetzt eigentlich? Ja. Habe ich mich auch gefragt. Mhm. Ich dachte, dass da vielleicht auch was kommt, aber das war dann relativ. Das Rufen an sich war relativ unspektakulär. Der Auftritt dann dafür
ist schon
durchaus zufrieden.
Ich muss auch wieder sagen, ist wahrscheinlich eine der coolsten Folgen bisher, was Drachen an sich angeht. Ne? Da sind so viele coole Shots mit Drachen und Vermithor ist da natürlich schon.
Und dieses Sounddesign, wo der Kopf dann kommt und dieses Gluckern, also das ist wirklich wow, richtig geil.
Ja, wieder auch so von Rhaenyra überhaupt erstmal beruhigt werden muss. Vor allem immer dieses Gurgeln, Gluckern und das wird dann halt so weniger und weniger. Aber es dauert.
Ja.
Es ist nicht so, okay, die sagt einmal, ja, sei ruhig und dann wird er ruhig. Sondern es ist wirklich so ein langsames zur Ruhe kommen. Und dann fand ich auch richtig nice, wie sie dann im Prinzip sagt, okay, wer will zuerst? Ne? Also jetzt mach mal. Und dann sagt, ja, der Drache, der regelt das schon.
Und dann geht er oben auf die Empore, wie in so einem Theater und guckt zu.
So. Und ich habe kurz gedacht, die geht komplett. Also, weil ich diese Empore noch nicht gesehen hatte. Und ich dachte, wie, die geht jetzt einfach. Das ist ja wohl, also, ja, und das ist das halt, das in den Büchern hast du das Gefühl, das geht über viele, über einen großen Zeitraum und immer wieder
Einzelne
suchen die Drachen in den Höhlen auf und so und trauen sich dann.
Ja.
Und du hast nie dieses Gefühl, dass da 30 Leute stehen und.
Ja.
Aber ich fand es effektiv irgendwie umgesetzt. Also
ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Also sonst hörst du ja auch immer nur, wie irgendwer einen Arm verliert und stirbt und gefressen wird und dieses und jenes. Ich finde, das kommt ja hier das auch
zum Ausdruck. Das kann man zusammenfassen.
Ne? Genau.
In ein Gemetzel.
Und es zeigt vielleicht noch mal ein bisschen plakativer diese Rücksichtslosigkeit von diesem Plan von Rhaenyra. Weil du hast jetzt deine 40 Randoms da stehen, deine Targaryen-Bastards aus Königsmund. Du gehst weg, stellst ein paar Soldaten dahin, die verhindern, dass die Leute gehen.
Ja.
Was ein komisches, also auch für die Soldaten so ein Moment gewesen sein muss. So, was machen wir hier? Als Vermithor da angefangen hat, mit dem Feuer zu spucken.
Ja, wirkte auch so ein bisschen
wie so eine halbe Opfergabe für dich. Ich muss auch ehrlich sagen, was ich da halt so ein bisschen, sie will ja Drachenreiter. Und eigentlich willst du ja jedem die beste Möglichkeit geben, dass das funktioniert. Und wenn du da jetzt 30 Leute auf einmal hinstellst, und offensichtlich ist die Situation ja, wenn der Drache einmal in Aggression gerät oder sowas, sind deine Chancen, dass du den jetzt claimen kannst, die sinken ja. Also würde man denken.
Aber weiß man nicht.
Ja, wobei das ja bei Seasmoke auch so war, dass der dann eigentlich den einen verbrannt hat, dann rumfliegt und sich dann in dem Moment einen sucht. Und was sie auch sagt, der Drache entscheidet.
Ja.
Das heißt, also laut ihr ist es ja so, okay, also sie geht schon ganz bewusst die Opfer, also da hat sie kein Problem mit, offenbar. Vielleicht schon, aber es wirkt jetzt nicht so. Weil sie weiß ja, okay, nicht alle von denen werden überleben, die meisten nicht. Aber sie sagt ja im Prinzip, okay, der Vermithor, der wird von den 30 schon die richtige Person raussuchen.
Ja, aber die haben ja noch mehr Drachen.
Ja, aber sie ruft ja erstmal, ach so, ja,
also,
ja,
ist also ein Punkt. Also die Sache ist halt,
ja,
Vermithor mag sich nur den einen aussuchen, aber vielleicht hat er vorher jemanden gesnackt, den Silverwing dann genommen hätte oder so.
Das ist ein Punkt,
ja. Das ist ein Punkt.
Aber also, ich glaube, wichtig war, Vermithor ist der zweitgrößte.
Ja.
Der ist der Einzige, der gegen Varga auch so ein bisschen was ausrichten kann.
Ist richtig.
Der hat absoluten Fokus. Aber es war schon sehr rücksichtslos, ja.
Und ich glaube, es war auch so ein bisschen einfach dafür, dass man nicht diesen Zeitraum zeigen muss, wo immer wieder jemand da rausgeht und die Drachen aufsucht. Haben sie gedacht, stecken wir alle auf einmal da rein.
Es hätte auch schlechtes Comic Relief werden können.
Ja, ja, und dann gibt's halt diese wunderbare Szene, wo die da alle abgeslaughtert werden.
Ich muss sagen, ich fand die Szene mega geil. Ja. Diese Höhle und du siehst überall immer so hinten Feuer und wie Leute verbrannt werden, aufgefressen werden. Totales Chaos in dieser Höhle. Aber es hat mir optisch richtig gut gefallen. Ich finde, solche Szenen können auch oft so ein bisschen drüber und drunter wirken. Und man weiß gar nicht mehr so genau, was passiert. Aber ich fand das immer noch so bildgewaltig. Und auch wie dann tatsächlich das eigentliche Relevante inszeniert wird. Nämlich wie Hugh dann Vermithor sich gegenüberstellt, fand ich so nice inszeniert, wie du aus der Ferne siehst, wie sie da halt steht und er sie gerade verbrennen will und dann er so ins Bild gerannt kommt und dann hast du es immer von der Seite so, Drache versus Mensch, hat mir mega gut gefallen.
Mhm. Auch diese Größenverhältnisse, wie du teilweise diesen Kopf vorne siehst und dann siehst du da gefühlt so einen halben Kilometer da hinten so den Arm oder Flügel, finde ich auch richtig geil.
Ja.
Und ich fand's auch, es war schon effektiv, dass sie halt auch dann ein junges Mädchen nehmen, was quasi gerade Gefahr läuft, gebrutzelt zu werden. Und Yu halt quasi das Gefühl hat, ich konnte meine Tochter nicht retten, ich kann aber vielleicht dieses Targaryen-Girl retten. Und deswegen, also das hat's schon besser verkauft, als wäre diese Backstory nicht da gewesen. Das haben sie schon ganz gut gemacht.
Mhm.
Ja.
Ja.
Obwohl, hattet ihr auch kurz den Moment, weil die fliehen ja alle so, versuchen zu fliehen und rennen so Treppen runter. Und ich habe zuerst nicht gecheckt, dass die immer noch in der Höhle sind. Also das hat so einen Moment gebraucht, bis sie da um die Ecke gegangen sind. Dass so, oh fuck, die sind immer noch in der Höhle. Ich dachte, die sind zurück in die Burg geflohen über diese Treppen. Und das so, ach
nee. Nee, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie noch in der Höhle sind.
Ja, es ging runter. Deshalb dachte ich auch, es geht da unten rein. Aber ich finde die Höhle, das sah auch irgendwie geil aus. Also auch wenn man nachher unten ist, dann siehst du da hinten, wie so die Treppen da so hochgehen. Da ist irgendwie noch so eine Tür.
Ja. Ich muss auch sagen, generell fand ich super cool, dass man diese Höhle ein bisschen mehr erforscht hat, auch per Ulf quasi.
Überleitung?
Ja, und du zum ersten Mal kriegst du ein Gefühl, wie gewaltig diese Schwärze ist, in die man immer nur von diesem Steg normalerweise reingeguckt hat. Mhm. Und wie Ulf dann einfach da in die Dunkelheit stolpert mit einer Fackel.
Er wirkt fast besoffen.
Was heißt fast besoffen? Also es ist ja, er könnte in der Szene vielleicht nicht, aber er ist ja ein Trinker.
Ja, ja.
Und wer weiß, was er sich vorher da reingegluckert hat. Aber das ist natürlich ein Höllentrip. Also, holy shit. Holy shit. Stell mal vor, Pete betrunken, erlebst du sowas. Wow. Holy fuck. Was geht hier ab?
Dann lieber Egan, der Rotze voll auf Traumfeuer, nee, Sonnenfeuer rumfliegt.
Ja, ja.
Ach, ja. Ich finde aber auch nochmal spannend, er tritt ja in so ein Kokon-artiges Ding, ne? Also, dass da auch nochmal die nächsten Dracheneier ranschlüpfen, weil wir auch in Staffel 1 schon mal hatten, wo Damon nämlich so die vier Dinger öffnet, die wir dann später auch nochmal sehen.
Ja.
Also finde ich krass, dass da die nächsten kurze Randinfo, nämlich Silberschwinge, also der Drache, den Ulf beanspruchen möchte, das ist sozusagen die Frau von Vermithor. Also das ist ein Drachenpärchen.
Ah.
Die zwei Sweden.
Zum Beispiel auch nicht, guck mal. Silberschwinge heißt es, ne? Also Silverwing.
Genau,
ja. Ne? Ja. Ja, fand ich aber auch wieder cool, wie du schon meintest, Tobi, dass die so verschiedene Charaktere haben. Und das merkt man da jetzt auch, dass Silverwing offensichtlich so ein bisschen verspielter ist, weil er ihn zweimal erstmal so umstupst einfach mit der Nase. Und irgendwie passt das dann auch mit dem Ulf,
finde genau.
ich. Also so charakterlich versteht man dann auch eher, warum die zwei bonden, weil ich jetzt zum Beispiel Ulf mit Vermithor überhaupt nicht gesehen. Und da denkt man sich aber, ja, irgendwie passt das. Ich fand auch die Darstellung cool mit diesem dreieckigen Kopf irgendwie. Das war nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Ich bin auch gespannt, wie der so richtig, man hat es noch nicht so richtig gesehen im wie das im Sonnenlicht aussieht. Weil Silverwing,
der heißt ja
Silverwing, weil der halt.
Ja, der fliegt nachher
ja rum. In Bewegung halt so ein bisschen, ja.
Und ich fand cool, hatte die auch so einen Dark Souls-Moment, wo in dieser Höhle und dann siehst du hinten das Gestein bewegt sich so und denkst so, oh, das ist aber ganz schön groß, was sich da hinten bewegt. Also es war schon sehr cool inszeniert.
Generell hatte diese Höhle sehr viel von Dark Souls. Für Leute, die Dark Souls spielen, die kriegen da ein paar Flashbacks gerade. Ja. Aber ja, fand ich schon cool auf jeden Fall.
Ja, und Ulf einfach No-Hit-Run. Rein. Egal.
Kurzer Schritt nochmal nach Königsmund. Wir nähern uns dem Ende.
Ja.
Ja. Mit wen fahren? Weil ich frage mich halt, ob Ulf das so geplant hat. Vielleicht schon. Weil ich dachte mir halt, seine ganzen Saufkumpanen, ne,
genau.
Die meinten ja alle, ja, so, Ulf
genau
der Drachenreiter. Und dass er jetzt einmal denkt, haha, jetzt muss ich einmal hier drüber fliegen und denen zeigen, ich habe es wirklich geschafft. Vermutlich sogar, was ja im Endeffekt tatsächlich viel, viel mehr Tragweite hat, als man vielleicht erstmal denkt. Weil dadurch, also nur dadurch weiß Aemond ja jetzt, was Sache ist. Wenn er einfach da geblieben wäre in Dragonstone, wüsste Aemond ja immer noch nicht, was eigentlich los ist.
Ja.
Also der weiß ja nur jetzt von der Stärke, weil Ulf sich denkt, haha, den zeige ich jetzt einmal, dass ich es geschafft habe. Fliegt da drüber, dadurch wird Aemond aufmerksam. Finde ich übrigens auch nice, dass man Vaga auch noch mal sieht in der Folge. Ja, der dann einfach schnell zu Vaga reitet und ihn dann verfolgen will. Und dann eben realisiert, oh, wait a minute, das ist ja gar nicht ein Drache, da warten drei.
Ich muss sagen, ich liebe, dass sie gezeigt haben, dass er da hinreiten muss.
Ja, richtig geil.
Weil außerhalb der Stadt. Genau. Ja. Weil das ist so was Sinnvolles, was ich liebe, dass du weißt, okay, der ist nicht da unten einfach irgendwie abflugbereit oder sowas. Aemond muss erstmal da auf dem Pferd hinpezen, weil natürlich lebt dieser gewaltige Drache nicht mitten in der City. Und das sind so kleine Momente, die das alles glaubhaft machen. Und das ist etwas, was Game of Thrones in den späten Staffeln verloren hat. Und hier halt nochmal so wichtig darüber kam.
Ja.
Aber, ja, also ich glaube, also man könnte ja theoretisch auch überlegen, ob Rhaenyra das sogar geplant hat. Mhm. Als Ulf, als Köder quasi nach Königsmund zu schicken, um Aemond zu locken.
Ja. Aber dann, ja, nee, das glaube ich nicht, weil dann würdest du es anders inszenieren. Also dann würdest du ja wirklich eine Falle tatsächlich auch vorbereiten.
Genau, das ist.
Und das ist ja gar nicht der
Fall. Das ist der Grund, deswegen glaube ich das auch nicht. Aber es wäre kein schlechter Plan gewesen.
Genau, es hätte sein
können. Das stimmt.
Ich glaube auch tendenziell ist es eher dieses, der hat immer in Königsmund gelebt und ich zeig jetzt mal, wey, ich bin jetzt wirklich hier Ulf, der Drachenlord. Ich finde auch eine Szene kurz vorher noch ganz geil.
Aber hat ihn jemand erkannt? Außer Aemond?
Hat man, glaube ich, nicht so richtig gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal kommt. Oder also.
Richtig vorstellen, wie einer so, oh mein Gott, ist das Ulf? Ist das Ulf?
Ulf. Ja, aber vielleicht wäre genau so eine Szene halt auch too much
gewesen. Ja, das wäre vielleicht
nicht. Also einfach nur, dass Ulf da drüber fliegt, finde ich, reicht mir schon als Erklärung. Dass er das halt zeigen will. Wie die dann da unten darauf reagieren, ist ja gar nicht so wichtig. Geht ja mehr darum, was das für eine Auswirkung hat.
Und kurze Szene noch vorher, wo diese Unruhe anfängt auszubrechen, wo Aemond da noch im Königsturm irgendwo ist. Das finde ich nämlich auch nochmal ganz spannend von dem Konflikt von vorher, weil da gucken sich dann Laris und Jasper an, die kurz vorher also darüber gequatscht haben, soll man da mal erzählen, dass das hier irgendwie passieren könnte. Und das finde ich irgendwie schon, dass das nochmal einfach nur so ein ganz kleiner Blick und es wird aber dadurch schön aufgegriffen.
Und man merkt auch kurz, wie verwundbar ein Drachenreiter ohne Drache ist. Weil in dem Moment, wo Aemond aufbricht, auf seinem Pferd alleine in die City rausreitet, denkst du halt, gerade bist du nur ein Dude auf einem Pferd. Und wenn Silverwing jetzt einen Bock hätte und Ulf gerade dich sieht und mal kurz runterkommt und dich wegsnappt, ist für Team Grün aber alles over. Und das ist ja, ich meine, generell ist die Ausgangsposition für Team Grün jetzt im Moment heikel.
Mhm. Das ist
wahr, jetzt haben sich die Machtverhältnisse massiv verschoben. Und wie sich das so auswirken wird, das wird dann wahrscheinlich das Finale zeigen.
Ja, ich freue mich ja insofern, weil, wie gesagt, wir haben in dieser Folge ja eigentlich gar nicht Drachenkämpfe gesehen, aber halt viel Drache.
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich schätze jetzt auch, dass es eben in Folge 8 dann nochmal zur Sache geht in der Hinsicht. Ich hoffe es, aber ich gehe auch davon aus, dass das da nochmal ein kleines Finale gibt. Vielleicht auch ein großes Finale.
Ja, es wird noch kein Endfinale, es wird noch viel kommen. Aber ich sag mal, ich habe in den Trailer mal reingeguckt. Also es gibt ja immer diesen kurzen Mini-Trailer. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, geht's da rund. Das sah aus wie wirklich ein Trailer von einer ganzen Staffel, hatte ich das Gefühl. Ja, also ich freue mich sehr.
Ja, wir hoffen, ihr freut euch auch. Es heißt noch einmal warten. Noch 7-mal schlafen, 6-mal schlafen.
Irgendwie sowas.
Dann kommt das Finale von der zweiten Staffel House of the Dragon und die letzte Folgenbesprechung für die zweite Staffel von uns.
Wir haben mächtig Bock.
Und rappen das hier ab.
Rap, 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 rap.